Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Eine Welt am Tropf des Öls. Der Iran-Krieg und die damit verbundene Verknappung von Öl und Gas zieht Staaten in eine wirtschaftliche Schieflage. Bauern geht Sprit und Dünger aus, die Energievorrate schmelzen, tanken kostet ein Vermögen. In Brüssel besprechen die zuständigen EU-Minister über gemeinsame Maßnahmen, was da zur Debatte steht. Was einzusparen ist, das hören wir hier gleich. Und Deutschland häuft die Staatsschulden an, welche Auswirkungen das auf die Zinslage hat, ist ebenfalls gleich Thema in dieser Sendung. Mit Jonas Reza am Mikrofon. Hallo. Für die Internationale Energieagentur ist es aktuell die größte Bedrohung der Energiesicherheit in der Geschichte der Menschheit. Sie ruft zum Energiesparen auf, genauso wie die EU-Kommission. Heute haben die zuständigen europäischen Energieminister dazu beraten. Annabel Brokkus live in Brüssel. Welche Sparmaßnahmen sind da möglicherweise ganz konkret herausgekommen?
Das lässt sich noch nicht genau sagen, weil die Energieminister sitzen tatsächlich noch zusammen. Das ist ja eine Videokonferenz, in der sich die Mitgliedsländer darüber austauschen wollen, wie sie die Situation vor Ort wahrnehmen, wo sie mehr Koordinierung durch die EU-Kommission vielleicht auch wünschen und welche Maßnahmen sie überhaupt für möglich halten. Weil die Situation in der EU wird allgemein so wahrgenommen, dass die Versorgungssicherheit zwar gewährleistet ist, aber dass man natürlich extreme Preisanstiege sieht, zum Beispiel 70% bei Gas, 50% bei Öl. Das spiegeln auch die heutigen Inflationszahlen wider. Eurostat sagt, die Inflation liegt im März bei 2,5%. Und vor diesem Treffen konkret hat die EU-Kommission auch vor Versorgungsengpässen im Verkehrssektor gewarnt, weil 40% der Kerosin- und Dieselimporte eben aus der Region, aus dem Persischen Golf kommen.
Deswegen liegen unterschiedliche Maßnahmen auf dem Tisch, von Tempolimits über Fahrverboten. Italien verschiebt den Kohleausstieg jetzt wegen der Energiekrise gleich um 13 Jahre auf 2038. Warum ist es denn eigentlich schwierig, da eine gesamteuropäische Lösung zu finden?
Naja, der Hauptgrund ist, dass die Länder unterschiedlich betroffen sind. Sie haben Italien schon angesprochen. Wenn wir da noch mal konkreter drauf gucken, dann ist es so, dass in der ganzen EU nur 9% zum Beispiel Flüssigerdgas, also LNG aus Katar bezogen werden. Italien aber bezieht 30% aus Katar. Und durch die Angriffe in Katar auch auf die Anlagen wird es voraussichtlich bis zum Sommer keine LNG-Lieferungen mehr aus Katar nach Italien geben. Und deswegen muss Italien jetzt schauen, wie man diversifizieren kann und führt dahingehend zum Beispiel Gespräche mit Algerien. Wenn wir über Unterschiede sprechen, dann ist es auch so, dass in den 27 EU-Ländern die Steuern und Abgaben bei Energiepreisen unterschiedlich sind und dass da deswegen dann auch nur die Nationalstaaten, die Mitgliedsländer einwirken können, um die Steuern und Abgaben dementsprechend zu senken. Einen dritten Unterschied sieht man zum Beispiel, wenn man auf die Gasspeicherfüllstände guckt. In den Niederlanden ist es schon sehr kritisch. Da sind die Gasspeicher nur noch zu 5% gefüllt. In Portugal liegt der Füllstand noch bei über 80%. Also deswegen sagt auch die EU-Kommission, wir können euch einen Instrumentenkasten hinstellen. Aber ihr Mitgliedsländer müsst euch selber entscheiden, schauen, welche Instrumente ihr rausnehmen könnt. Ein weiteres Instrument könnte zum Beispiel auch sein staatliche Beihilfen. Da ist die EU-Kommission aber zurückhaltend und sagt, die sollen nur sehr zielgerichtet eingesetzt werden. Zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen profitieren, bestimmte Industrien. Was die EU-Kommission sozusagen regeln kann, ein Hebel, den sie in der Hand hat, ist zum Beispiel der Emissionshandel. Da werden auch in den nächsten Tagen Vorschläge von der EU-Kommission erwartet, wie sie den Emissionshandel anpassen möchte, um vor allem energieintensive Industrien in dieser Situation zu entlasten.
Der zuständige EU-Kommissar für Energie, der hatte ja im Vorfeld bereits per Brief zum Sparen aufgerufen. Welche Ideen hat er denn?
Ja, dieser Brief bezog sich vor allem auf die Versorgungssituation im Verkehrssektor. Ich hatte es kurz erwähnt, 40% der Kerosin- und Dieselimporte kommen aus dem Persischen Golf. Da sagt er, das könnte man national und freiwillig als Maßnahme da die Nachfrage reduzieren. Konkret würde das zum Beispiel bedeuten, Businessflüge zu reduzieren, Autofahrten einzuschränken, dafür Carsharing oder den öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Und laut dem Handelsblatt prüft Lufthansa zum Beispiel auch schon verschiedene Szenarien, die bedeuten könnten, dass bis zu 40 Flieger am Boden bleiben. Das heißt dann vor allem ältere Modelle mit einem entsprechend hohen Kerosinverbrauch.
Danke, Annabel Brockhus, live aus Brüssel. Wie unterschiedlich die einzelnen EU-Staaten mit der Energiekrise umgehen, das wird auch beim Benzinpreis deutlich. Die EU-Staaten reagieren mit unterschiedlichen politischen Instrumenten. Viele Länder versuchen, die Verbraucher durch direkte Eingriffe in die Preisgestaltung zu entlasten. Wo wird gedeckelt und wo gebremst und mit welchem Erfolg? Andreas Meyer-Feist.
Viele belgische Tankstellen sind derzeit voller Kundschaft aus den Niederlanden. Es ist hier viel billiger, da macht es natürlich Sinn zu kommen, sagt dieser niederländische Autofahrer. Der Tanktourismus zwischen den Nachbarn boomt, bei einem Preisunterschied von rund 70 Cent pro Liter. Die Niederlande sind teuer. Hier kostet ein Liter Super bis zu 2,35 Euro, ein Liter Diesel bis zu 2,50 Euro. Ein Entlastungspaket gibt es noch nicht. In Belgien gibt es schon eines und staatlich festgelegte Maximalpreise. Ein Liter Super kostet etwa 1,68 Euro. Die günstigsten EU-Länder: Malta mit etwa 1,34 Euro für Super und 1,21 Euro für Diesel. Gefolgt von Bulgarien, Zypern, der Slowakei, Ungarn und Slowenien. Die teuersten EU-Länder: die Niederlande, gefolgt von Dänemark, Deutschland, Griechenland und Finnland. Für eine 50-Liter-Tankfüllung kann das einen Unterschied von rund 50 Euro ausmachen, laut der Branchenplattform Fuel Prices. In Polen gelten täglich neu festgelegte Preisobergrenzen. Der Liter Super liegt bei etwa 1,58 Euro. In Luxemburg tankt man deutlich billiger als bei den Nachbarn. Super kostet etwa 1,70 Euro. Luxemburg hat die Steuer gesenkt, aber die Einnahmen bleiben gleich oder steigen sogar, weil viel mehr Deutsche und Franzosen zum Tanken kommen. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat die Benzinsteuern per Dekret gesenkt. Der Benzinpreis ist dadurch runtergegangen um etwa 25 Cent. Wir arbeiten daran, die Folgen des Konflikts für die Bürger so weit wie möglich abzumildern. Wir werden die Energiepreise, aber auch die Lebensmittelpreise überwachen und Spekulationen bekämpfen. Irlands Premierminister Michael Martin konnte den Preis nicht ganz so stark drücken wie in Italien. Die Regierung senkte die allgemeinen Verbrauchsteuern. Der Preis für einen Liter Super liegt bei etwa 1,83 Euro. Wir sind uns der Grenzen dessen, was die Regierung leisten kann, und der Unwägbarkeiten und Unsicherheiten über die Dauer dieser Entwicklungen sehr bewusst. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker setzt mit seinem Spritpreisplan auf eine Mischung aus Preisüberwachung und gezielten Hilfen, aber nicht auf einen Preisdeckel.
Natürlich liegt es an den Nationalstaaten. Umgekehrt ist es auch so, dass es natürlich europäische Lösungen braucht.
Europa ist ein Flickenteppich, erreicht von Steuersenkungen wie in Spanien und Italien bis hin zu Rationierungen wie in Slowenien. Hier dürfen Privatpersonen maximal 50 Liter pro Tag tanken, Unternehmen 200 Liter. Noch zeigt sich eine große Preisspanne innerhalb der EU durch unterschiedlich hohe Benzinsteuern, CO2-Bepreisungen und Krisenmaßnahmen.
Ja, und die Krisenmaßnahmen der Bundesregierung, das sogenannte Benzinpreispaket, das wird hierzulande am morgigen Mittwoch in Kraft treten. Mit 66 Maßnahmen zu einer besseren finanziellen Situation bei den gesetzlichen Krankenkassen. 15 Milliarden Euro beträgt das Finanzierungsloch im kommenden Jahr hierzulande. Und die Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission sorgen weiterhin für viel Zustimmung, aber auch für viel Diskussion. Felicitas Böse in unserem Hauptstadtstudio, wie sehr gehen denn die Vorschläge der Kommission zulasten der Versicherten?
Also der Teil, der direkt bei den Versicherten landen könnte, der ist im Vergleich nicht besonders hoch. Die größten Posten, die liegen bei denen, die man Leistungserbringer nennt. Also das ist ein sperriges Wort, aber damit sind die Krankenhäuser, die Pharmaunternehmen und die Ärztinnen und Ärzte gemeint. Die stehen im Fokus. Die Versicherten, bei denen könnte man 4,1 Milliarden sparen, bei den Leistungserbringern 19 Milliarden. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Schauen wir nochmal genauer hin bei den Versicherten. Ehegatten könnten jetzt künftig nicht mehr beitragsfrei mitversichert werden, wenn das so umgesetzt wird wie vorgeschlagen. Was käme dann auf die Versicherten zu?
Ja, Da geht es vor allen Dingen um versicherte Ehepartner, die keine Kinder unter 6 Jahre haben und die nicht im Rentenalter sind. Also das sind Ausnahmen. Alle anderen müssten, so schlägt es die Kommission vor, 240 Euro im Monat zahlen. Dann fällt die kostenfreie Mitversicherung weg. Damit ließe sich dann 3,5 Milliarden Euro sparen. Ob das aber politisch umgesetzt werden kann, ist unwahrscheinlich, weil die CSU sich schon gegen diese Maßnahme ausgesprochen hatte.
Leistungen werden aber auch gekürzt. Welche könnten das am Ende sein?
Ja, also es gibt ein paar Einschnitte, die sofort bei den Versicherten landen könnten, zum Beispiel bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Da müssen Versicherte in der Apotheke im Moment 5 bis maximal 10 Euro dazu zahlen. Und da sagt die Kommission, das wurde schon seit 2004 nicht mehr erhöht. Da könnte man jetzt 7,50 Euro bis 15 Euro verlangen. Hier schlagen aber die Sozialverbände Alarm, die sagen, dass diese Erhöhung vor allen Dingen chronisch kranke und alte Menschen treffen würde. Aber die Kommission schlägt davor, dass es eine Obergrenze gibt und wenn die erreicht wird von einem Patienten, einer Patientin, soll es keine Zuzahlungen mehr geben. Und dann ist noch ein Vorschlag der Kassen, dass das anlasslose Hautkrebs-Screening nicht mehr übernommen werden soll. Das kriegen Patienten, Patientinnen ja alle 2 Jahre bezahlt von den Kassen ab einem gewissen Alter. Und da sagen die Experten, das hatte gar keinen Effekt, also kann es weg.
Insgesamt sind es ja mehr als 60 Vorschläge. Größtenteils gehen sie zu Lasten der Leistungserbringer, wie Sie gerade gesagt haben, teilweise auf Kosten der Versicherten. Wie sehen denn aktuell die Reaktionen auf dieses Gesamtpaket aus?
Ja, also das war zu erwarten, dass jetzt alle Interessensgruppen auf den Plan kommen und dafür einstehen, dass bei ihnen nicht gespart wird. Und eigentlich argumentiert jeder, dass wenn bei ihm, bei ihr gespart wird, das ganz große Probleme bei den Patientinnen und Patienten am Ende geben wird, weil dann die Versorgung schlechter wird. Das Problem ist aber, irgendwo muss die Politik ran und jetzt ist einfach die Frage, wofür sie sich dann entscheiden wird und ob es der Gesundheitsministerin Nina Wagen gelingt, einen ausgewogenen Vorschlag zu machen, mit dem dann am Ende doch alle leben können.
Die Vorschläge zu Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenkassen sorgen auch heute noch für viel Diskussionsstoff. Danke, Felicitas Böselager. Der Schuldenberg des deutschen Staates nähert sich der Marke von 3 Billionen Euro. Die Verbindlichkeiten von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen haben sich im vergangenen Jahr um 144 Milliarden Euro auf gut 2,8 Billionen Euro erhöht. Das meldet die Bundesbank heute. Damit reißt die Bundesrepublik zum 6. Mal in Folge die Maastricht-Kriterien. Und das Ganze dürfte natürlich auch weitere Langfristkosten zur Folge haben. Stefan Wolf.
2,84 Billionen Euro. So hoch türmten sich die deutschen Schulden zum Jahresende 2025. Damit erhöhte sich der Schuldenberg von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung nach Angaben der Bundesbank um 144 Milliarden Euro.
Das ist schon eine gewaltige Summe, die sich da auftürmt,
sagt Professor Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW.
Der Bund muss in diesem Jahr, im Jahre 2026, etwa 500 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen. Und allein aus diesen Schulden des Jahres 2026 neu finanziert, entstehen 15 Milliarden Euro Zinszahlungen jährlich.
Das Problem, die Zinsen steigen. Inzwischen muss der Bund eine über 10 Jahre laufende Anleihe mit über 3% verzinsen. Vor Corona und vor dem russischen Angriff auf die Ukraine konnte sich der Finanzminister über 0% Zinsen freuen. Manchmal zahlten Anlegerinnen und Anleger sogar Geld, um ihr Geld dem Staat leihen zu dürfen. Doch dieses Phänomen des Minuszinses ist lange vorbei, während die Schulden weiter steigen. Eine Ursache dafür sieht Heinemann in der Reform der Schuldenbremse. Zwar sei vieles richtig gemacht worden, doch gäbe es einen folgenschweren Fehler.
Man hat überhaupt keinen Schuldendeckel auf die Verteidigungsausgaben gesetzt. Also im Grunde können beliebig hohe Verteidigungsausgaben und Schulden finanziert werden. Und das ist im Grunde nicht zu verantworten.
Die Folge? Die Rüstungsausgaben steigen weiter, auf Pump, auch wenn keine unmittelbare Bedrohung vorliegt. Ein weiteres Problem ist Teil der Lösung der Schuldenmisere. Die milliardenschweren Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Rüstung sind Schuldentreiber. Dazu Felix Hüfner, Chefvolkswirt der Schweizer Großbank UBS.
Man muss sich die Frage stellen, was wäre mit der Konjunktur, wenn wir dieses Paket nicht hätten. Wir glauben, es wird dieses Jahr 0,6 Prozentpunkte zum Wachstum beitragen. Das ist signifikant. Wir sehen auch die ersten Effekte. Von daher glaube ich, ist das eine große Chance, auch die wir jetzt haben. Wir gehen in diese Konjunkturdelle rein mit einem historisch großen Konjunkturpaket. Und das sollte das Wachstum zumindest unterstützen. Es gibt also etwas Positives auch in diesem Umfeld zu sagen.
Denn darüber, dass sich die Wirtschaft nur selbst aus dem staatlichen Schuldensumpf befreien kann, herrscht weitgehend Einigkeit. auch darüber, dass die Politik gefragt ist.
Wir brauchen Arbeits- und Investitionsanreize an allen Ecken und Enden,
mahnt Friedrich Heinemann.
Wir müssen wieder viel mehr fragen, was setzt Anreize dazu, dass Menschen mehr arbeiten, mehr Innovationen an den Tag legen, das Unternehmen mehr investieren.
So der Experte für öffentliche Finanzwirtschaft. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch tiefe Einschnitte bei den Ausgaben und hier bei den Kosten für Soziales. Bislang lässt der Wirtschaftsaufschwung auf sich warten, doch dafür fehlt die Zeit. Nichts zu unternehmen würde nicht nur Deutschland ins Chaos stürzen, so Heinemann.
In einer gewissen Weise hängt die Stabilität der Europäischen Union, aber auch des Euro, ein Stück weit daran, dass Deutschlands Schulden beherrschbar bleiben. Würde das kippen, dann wäre das für die Europäische Union und auch die Europäische Zentralbank eine sehr schlechte Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit würde wachsen, dass es am Ende nur einen Ausweg aus der hohen Verschuldung gibt, und das ist die Inflation.
Noch fungiert Deutschland als eine Art Stabilitätsanker in Europa. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt die Verschuldung mit 63,5% nur knapp über der europäischen Obergrenze, 60%. Doch in einigen Jahren, so die Befürchtung, könnte die Verschuldung auf 80% des Bruttoinlandsprodukts ansteigen.
Soweit der Beitrag von Stefan Wolf. Ja, noch werden die riesigen Investitionsvolumen nicht komplett ausgeschöpft, noch wirken sie sich nur wenig am Arbeitsmarkt aus. Ein bisschen Hoffnung, aber noch keine Wende, so laut das Fazit des Arbeitsmarktberichts für den ausgehenden Monat März. Stanislaus Kosakowski berichtet.
Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt fällt, wie schon im vergangenen Jahr, nur schwach aus. Das liegt nach Worten von Bundesagenturchefin Andrea Nahles im Kern daran, dass die vielfältigen Herausforderungen für den Arbeitsmarkt noch weiter bestehen.
Im März beginnt wie üblich die Frühjahrsbelebung, meine Damen und Herren, am Arbeitsmarkt. Dieses Jahr allerdings ohne nennenswerten Schwung. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen im jahreszeitlich üblichen Rahmen ab. Saisonbereinigt stagnieren beide.
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im März gegenüber Februar und dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Der Bundesagentur liegt hier als aktueller Wert eine Hochrechnung für den Zeitraum von Dezember bis Januar vor. Sie zeigt ein Minus von 30.000 Beschäftigten auf.
Konjunkturelle Impulse sehen wir derzeit nicht.
Stabilisiert hat sich hingegen die Nachfrage nach Arbeitskräften, mit derzeit 638.000 Jobangeboten, allerdings auf niedrigem Niveau. Zugleich stagnieren, wie von Nahles bereits erwähnt, die Zahlen bei Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Was bedeutet?
Wir bewegen uns weiterhin in einer Talsohle. Wie ich das schon vor mehreren Monaten bereits genannt habe, das Tal wird halt einfach ein bisschen länger.
Ob sich die Lage bald bessere, lasse sich schwer vorhersehen, sagt die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur. Zu möglichen Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Arbeitsmarkt stützt sie sich auf eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das immer noch mit einer Erholung am Arbeitsmarkt im Laufe dieses Jahres rechne. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Nahles, Voraussetzung dafür sei, dass der Krieg im Iran nicht länger dauert als bis zum Sommer.
Dann gibt's noch eine Erholung. Und wenn das aber länger geht, das ist ja momentan total offen, dann sind die positiven Effekte auch ganz schnell weg. Also es hängt jetzt sehr viel davon ab, ob dieser Konflikt sich jetzt länger hinzieht oder ob es bald eine ja irgendwie geartete Exit-Strategie gibt, die ich jetzt noch nicht sehe.
Gefragt zum Plan von Bundeskanzler Friedrich Merz, der erklärte, möglichst alle nach Deutschland geflüchteten Syrer in ihr Heimatland zurückschicken zu wollen, macht Nahles deutlich, es seien 60% der Syrer, die 2015 und 2016 ankamen, heute am deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt. Allein 320.000 gingen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Was nach Nahles Ansicht dringend nötig sei, sei ein Bündnis für Arbeit zwischen Politik und Sozialpartnern. Denn der Arbeitsmarkt stagniere unverändert und liege da wie ein Brett.
Um da Bewegung reinzukriegen, müsste man mehr Investitionen haben, müsste man mehr auch Investitionen in deutsche Standorte haben. Und da sagen die Unternehmen, ja, wir haben aber Riesenkosten, unter anderem Energiekosten. Und klassischerweise, das habe ich in meinem Leben schon erlebt, ja, da war ich noch viel jünger, aber da gab es dann in der Situation, wo wirklich so ein Ruck, ein Aufbruch erfolgen musste, hat man sich zusammengesetzt. Wir haben ja eine so funktionierende Sozialpartnerschaft und hat dann eben ein Paket geschnürt, was nützt.
Der Aufruf von Andrea Nahles, die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt erstmal ohne großen Schwung. Dagegen nimmt die Inflation wieder erneuten Schwung auf, 2,8% in Deutschland und 2,5% im Euroraum. Thomas Spickhofen.
Auch europaweit ist die Inflation kräftig nach oben gesprungen. Nach Berechnungen von Eurostat liegt sie jetzt bei 2,5% im Durchschnitt aller Euro-Länder, nach 1,9 im Februar und 1,7 im Januar. 2,5%, so hoch war sie zuletzt zu Beginn des vergangenen Jahres. Grund für den Anstieg sind vor allem die Energiepreise. Sie waren lange Zeit rückläufig, nun aber registriert die Luxemburger Statistikbehörde einen erneuten Anstieg um fast 5%. Die Preise für Dienstleistungen, Lebensmittel, Alkohol und Tabak steigen um 2,5 bis etwas mehr als 3%. In Deutschland lag die Inflation den Zahlen von Eurostat zufolge im März bei 2,8%. Das entspricht in etwa auch dem Wert, auf den das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit einer etwas anderen Berechnungsmethode kommt und der gestern veröffentlicht wurde, 2,7%. Mit dem Eurostat-Wert liegt Deutschland über dem 2,5%-Durchschnitt im Euroraum. Ebenfalls deutlich zugelegt hat die Inflation in Frankreich von 0,4 im Januar auf jetzt 1,9%. An der Spitze der Inflationstabelle aller 21 Euro-Länder rangiert Kroatien mit 4,7%. Am Ende liegen Zypern und Italien mit je 1,5%. Der Zielwert der Europäischen Zentralbank liegt bei 2%.
Und wir bleiben noch bei der wirtschaftlichen Gesamtlage. Morgen wollen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute der Bundesregierung ihr Frühjahrsgutachten zur Konjunktur vorlegen. Ein paar Daten sind schon mal durchgesickert. Claudia Werle in der Deutschen Börse in Frankfurt am Main. Mit was rechnen denn die Institute?
Ja, sie rechnen mit deutlich weniger Wachstum für 2026, nur noch ein Wachstum von 0,6%. In der Herbstprognose, da sind die Konjunkturforscher noch von einem Plus von 1,3% ausgegangen. Und auch die Prognosen für 2027 wurden zurückgenommen. Aber immerhin, es gibt Wirtschaftswachstum trotz steigender Inflationszahlen, trotz teurer Energie und trotz Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten und bei Rohstoffen.
Das ist alles dem Iran-Krieg geschuldet. Heute der letzte Börsentag in diesem turbulenten Quartal. Wie fällt denn das Fazit aus Börsensicht?
Es fällt wirklich ziemlich gemischt aus. Im Januar, da ist der DAX noch auf neue Rekordstände gestiegen, bis auf 25.507 Punkte im Handelsverlauf. Heute aktuell der DAX jetzt bei 22.691 Punkten, ein Plus von 0,5%. Ja, der Krieg im Nahen Osten hat die Indizes an den Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Anleger fürchten eine höhere Inflation auf sich zukommen. Sie fürchten, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamen dürfte. Manch einer fürchtet sogar, dass es noch zu einer Rezession kommen wird.
Schauen wir noch auf ein paar Einzelwerte. Ostern belebt das Geschäft des Logistikkonzerns DHL. Wie sieht es denn aus?
Ja, Prognosen zufolge wird der Logistikkonzern in diesen Tagen hier in Deutschland so viele Pakete zustellen wie noch nie zu dieser Zeit. Wohlgemerkt, das ist Ostern, nicht Weihnachten. Da sehen die Zahlen noch ein bisschen anders aus. Aber man rechnet jetzt in diesen Tagen mit bis zu 10,5 Millionen Paketen. Das hat jetzt nicht nur etwas damit zu tun, dass Ostergeschenke an Familien und an Freunde verschickt werden, sondern es wird einfach viel online bestellt. Viele Menschen haben wieder Lust, im Garten zu werkeln oder den Balkon auf Vordermann zu bringen und deswegen werden jetzt Outdoor-Stühle, Lounge-Möbel oder kleine Solaranlagen für den Balkon online gekauft, sagt die DHL. Auch die Menge der von der Deutschen Post versandten Briefe liegt derzeit ebenfalls deutlich über dem üblichen Niveau. Aktien von DHL heute leicht im Plus.
Also es wird viel geshoppt und versendet online. Interessant sind heute noch auch ein paar Ankündigungen für neue Börsengänge. Wer traut sich da?
Da geht es um ein mittelständisches Unternehmen aus Niederbayern. Der Gehäusehersteller Elektrovac hat 550 Angestellte. Das Unternehmen macht unter anderem Spezialgehäuse zum Schutz von sensibler Elektronik. Da wird die Automobilindustrie beliefert, die Luft- und Raumfahrt, Industriebetriebe. Solche Spezialprodukte werden beispielsweise auch in der Medizintechnik eingesetzt. Der Börsengang soll möglicherweise im zweiten Quartal erfolgen. Und dann ist dann noch der Aufzughersteller TK Elevator, ein Unternehmen, das bis 2020 zum Industriekonzern ThyssenKrupp gehörte.
Und Frau Werle, wie verhalten sich heute der Euro, die Umlaufrendite und der Goldpreis?
Der Euro wird am Nachmittag mit einem Dollar 15,26 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken von 3,04 auf 2,98% und die Feinunze Gold wird am Nachmittag mit 4.611,63 Dollar gehandelt.
Danke von der Börse in Frankfurt am Main, Claudia Werle. Ich bin Jonas Rehse. Tschüss.